NDR Info. Echo des Tages.
5 8 7 6 5 3 2 1 Alaf oder Hello. Die fünfte Jahreszeit hat heute begonnen am 11.11. um 11.11 Uhr, so will es der Brauch. Und damit guten Abend und willkommen im Echo des Tages. Am Mikrofon ist Claudia Venor und das sind heute unsere Themen. Weltklimakonferenz in Bonn, Demonstrationen und Zwischenbilanz nach einer Woche. Dazu heute auch der Kommentar. Syrien-Erklärung. Präsidenten Putin und Trump wollen keine militärische Lösung. APEC-Gipfel in Vietnam. Strengere EU-Umweltauflagen für Kohleindustrie. Bundesregierung verzichtet offenbar auf Klage. Jamaika-Sondierungen, Gespräche kommen nur langsam voran. Und vor dem Sport an diesem Sonnabend schauen wir dann noch auf den Beginn der Karnevalssaison in Köln. Bei der Weltklimakonferenz in Bonn ist heute Halbzeit. Nächste Woche sollen die Gespräche dann auf Ministerebene weitergehen. Auch Bundeskanzlerin Merkel wird dann dabei sein und sie hat heute klargestellt, wo ihre Prioritäten in Sachen Klimaschutz liegen. Wirtschaftsfreundlich müsse der sein und ohne Arbeitsplätze zu gefährden. Gegen diesen Kurs haben heute einige tausend Menschen in Bonn demonstriert. Häufig in Kostümen, denn auch am Rande der Weltklimakonferenz ging die närrische Zeit los. Jörg Sauerwein war dabei.
Am 11.11. ab 11.11 Uhr feiern auch in Bonn die Jecken traditionell auf dem Rathausplatz viele Stunden lang den Beginn des Karnevals. Zur Klimakonferenz wurde es in diesem Jahr aber auch an anderer Stelle Jeck.
11.11 Uhr, die Session beginnt. No climate change. Alaf! No climate change. Alaf!
Insgesamt rund 2500 Menschen waren nach Angaben der Veranstalter zur Demonstration No Climate Change, Schluss mit dem faulen Zauber, gekommen. Aufgerufen hatte das Bündnis No Climate Change, hinter dem unter anderem der BUND, Grüne, Linke oder Attac-Gruppen standen. Und man hatte sich ganz bewusst entschieden, dem Ganzen trotz des ernsten Themas Klimawandel auch eine Jecke-Note zu geben. Demo und Karneval gemeinsam, eine prima Idee, fand zum Beispiel Birgit auf der Landwehr, die mit den Kölner Pappnasen extra nach Bonn gekommen war.
Das verschließt sich auf jeden Fall gut, weil Karneval immer schon politisch war und immer schon die Gelegenheit genutzt hat, auf eine sehr humoristische, satirische Weise der Obrigkeit klarzumachen, dass was schief läuft.
Und nach Ansicht der Demonstranten läuft eine Menge schief rund ums Klima. Denn allein schon die Konferenz in Bonn ist für Klimaaktivistin Katrin Henneberger von Ende Gelände eigentlich ein Witz.
50 Kilometer von uns entfernt ist der Tagebau Hambach und Garzweiler. Und es ist ein bisschen bizarr, dass man ja eine halbe Stunde von der größten Drecksschleuder Europas eine Klimakonferenz ausrichtet und dass die deutsche Politik sich halt nicht dazu durchringen kann, halt endlich einen Kohleausstieg zu beschließen, denn wir brauchen den jetzt.
Aber es ging vielen Demonstranten um mehr als nur um den Kohleausstieg, den man schnellstmöglich brauche. Eine Forderung, die schon seit Tagen bei allen Demonstrationen in Bonn zu hören ist. Wir wollen Klimagerechtigkeit und zwar jetzt. Eine Verkehrswende, der Verzicht auf Atomstrom, es braucht viel für erfolgreichen Klimaschutz. Deshalb waren auch die beiden Geschwister Tobias und Tristan mit ihrer Mutter zur Demo gekommen.
Weil es geht auch um unsere Zukunft, damit wir in der Zukunft besser leben können.
Ich finde, es ist einfach blöd, weil die Umwelt, die ist mir persönlich ziemlich wichtig. Und da müssen wir was gegen tun, sonst kann man sich nicht, man darf sich nicht beschweren, wenn man nicht selber was dagegen tut.
Mit im närrischen Klimazug zum Konferenzzentrum, in denen die Delegierten noch eine Woche lang über das Klima verhandeln, war auch das Geisterschiff Asse aus Braunschweig. Als Mahnung, dass es, siehe Endlager Asse, keine Endlagermöglichkeit für Atommüll geben könne. Noch weiter gingen die Forderungen einer zweiten Demonstration, die ebenfalls aus der Bonner City am Nachmittag einmal rund um die Innenstadt zog. Nicht Klimawandel, sondern Systemwandel lautete eine der zentralen Forderungen. Noch nie dürfte an einem 11.11. so viel Trubel in Bonn geherrscht haben. Aber eines bewiesen sowohl die Jecken beim Karnevalsstart als auch die Teilnehmer beider Demonstrationen. Man kann auch ganz friedlich für oder gegen etwas auf die Straße gehen, bestätigte Polizeisprecherin Corinna Koptik.
Die Bilanz der Polizei Bonn fällt absolut positiv aus. Wir können von 3 Veranstaltungen berichten, die wirklich absolut friedlich verlaufen sind, aus polizeilicher Sicht unkompliziert. Es kam natürlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen, da haben wir aber schon mit gerechnet, aber die hielten sich in Grenzen.
Sie blieben also friedlich, die Proteste in Bonn. Demonstriert gegen die Politik ihres Präsidenten hatten auch viele US-Bürger in Bonn. Entgegen Trumps erklärtem Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen blieben sie engagiert dabei. Der Kommentar von Werner Eckert.
We are still in. Wir sind noch dabei. Das ist schon eine beeindruckende Demonstration. 14 Governor, 400 Bürgermeister, zahllose Firmen zeigen in Bonn, Trump ist nicht Amerika. Sie verstehen sich als America's Pledge, als Amerikas Versprechen. Wir stehen zum gemeinsamen Paris-Abkommen zum Klimaschutz. Sie sind das Gesicht der USA bei der Klimakonferenz. Washington hat in diesem Jahr auf einen Pavillon zur Selbstdarstellung verzichtet. Sie haben einen aus dem Boden gestampft, größer denn je. Und sie verstehen sich nicht als Gutmenschen. Sie sehen vielmehr durch den Präsidenten und sein Verhalten ihr vitales amerikanisches wirtschaftliches Interesse gefährdet. Al Gore, Friedensnobelpreisträger und Ex-US-Vizepräsident, sagt, der Zug ist abgefahren Richtung Klimaschutz. Alle sitzen drin. Und da ist in Gefahr, wer alleine zurückbleibt. Von Microsoft über Walmart und Coca-Cola bis JP Morgan, klingende Namen und mehr als 6 Billionen Dollar Umsatz. Sie reden vor allem vom Business und von der Nachhaltigkeitsrevolution, die da kommt, mit einer Macht wie ehedem die industrielle Revolution, aber im Tempo der digitalen. Gemeinsam, so versichern sie, werden sie den Klimaschutz vorantreiben und damit annähernd das ausgleichen können, was Donald Trump zunichte macht. Das klingt fast so, als sei der Klimaschutz ein Selbstläufer, ist er aber nicht. Die Initiative verhandelt nicht in Bonn. Das tun die Delegierten, die die Regierung in Washington geschickt hat. Die Delegation verhält sich zwar bislang wie immer sachorientiert und durchaus nicht destruktiv, aber bislang waren die Verhandlungen bei der Klimakonferenz auch noch eher technischer Natur. Wenn es zum Schwur kommt, können sie viel Schaden anrichten. Vor allem, weil die Konferenz den Verlust der politischen Führung eines Barack Obama noch nicht verdaut hat. Der frühere Präsident hat als überzeugter multinationaler Führer das Paris-Abkommen überhaupt erst möglich gemacht, gemeinsam mit China. Er war der Motor im internationalen Klimaschutz in den vergangenen Jahren. Und er fehlt jetzt. China ist zwar entschieden beim Klimaschutz zu Hause, aus schierer Not wegen der Verschmutzung der Städte braucht Peking alternative Energien. Aber China ist keine Demokratie und es ist nur beschränkt zur Zusammenarbeit bereit. Es braucht ein Gegengewicht, einen Partner und eine Einbettung. Die EU wäre der geborene Partner. Aber die EU ist zu wenig handlungsfähig und willig. Das liegt an ihrer Struktur mit wechselnden Präsidentschaften, mit unterschiedlichen Interessen. Das liegt an ihrer internen Uneinigkeit auch beim Klimaschutz. Und das liegt an den schwachen Signalen, die sie in der Folge dessen an die Welt sendet. Die Ankündigungen in Sachen Autoabgase und Emissionshandel in dieser Woche zeigen das. Das war ebenso am unteren Rand des Erwartbaren, Pflichterfüllung, keine Führung. Nun wird das in Bonn noch nicht zum Problem werden, denn dies ist eine eher technische, juristische Klimakonferenz. Aber schon im kommenden Jahr in Polen, bei der nächsten, kann das ein entscheidender Punkt sein. America's Pledge ist eine großartige Demonstration, ein Hoffnungsmacher. Der weltweite Klimaschutz braucht das, aber er braucht auch politische Führung.
Werner Eckert kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die USA und Russland haben sich beim APEC-Gipfel in Vietnam für eine politische Lösung im Syrienkrieg ausgesprochen. Die Präsidenten Trump und Putin veröffentlichten dazu eine gemeinsame Erklärung. Darin ging es auch um die Bekämpfung der Terrormiliz Islamischer Staat. Der IS hat bereits 95% seines Herrschaftsgebiets in Syrien und im Irak verloren. Im Irak startete heute außerdem eine neue Offensive gegen eine der letzten Bastionen des IS. Zum Syrien-Papier der Präsidentin Sabine Stöhr.
Für den Krieg in Syrien gäbe es keine militärische Lösung, heißt es in dem entsprechenden Papier, das der Kreml auf seiner Seite veröffentlicht hat. Es käme ausschließlich eine politische Lösung in Frage, im Rahmen des Genfer Friedensprozesses unter der Führung der UN. Vor diesem Hintergrund halten der russische Präsident Putin und der amerikanische Präsident Trump eine Verfassungsreform und freie Wahlen in Syrien für unabdingbar, ebenfalls unter Aufsicht der Vereinten Nationen. Beide Präsidenten bekräftigten außerdem die Bedeutung der neu geschaffenen Deeskalationszonen in Syrien, um die Gewalt im Land zu reduzieren. Vor allem aber bestätigten Putin und Trump mit der schriftlichen Erklärung ihre Entschlossenheit, den IS in Syrien zu besiegen und lobten die gute Zusammenarbeit beider Staaten, durch die die IS-Kämpfer in den vergangenen Monaten zurückgedrängt werden konnten, heißt es. Das von den Präsidenten gebilligte Dokument sei von Experten aus Russland und aus den USA speziell für den APEC-Gipfel in Vietnam vorbereitet und von den beiden zuständigen Außenministern Lavrov und Tillerson abgestimmt worden, erklärt der Kreml. Offenbar gab es am Rande des Gipfels bisher aber kein offizielles bilaterales Treffen zwischen Putin und Trump. Allerdings sind sich die beiden am Freitagabend unter anderem bei einem Gruppenfoto zumindest begegnet. Und der Kreml meldet, vor einem weiteren Foto heute Morgen schüttelten sie sich die Hände und tauschten sich kurz miteinander aus.
Und auf das APEC-Treffen schauen wir jetzt. Auch nach dem Ausstieg der USA treiben die Pazifik-Anrainerstaaten ihre Pläne für die Errichtung einer großen Freihandelszone voran. Die Handelsminister von 11 Staaten einigten sich heute beim Gipfel der APEC, der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaften, im vietnamesischen Da Nang auf ein Rahmenabkommen. Es soll quasi das transpazifische Freihandelsabkommen TPP retten, auch ohne die USA. US-Präsident Trump hatte nach seinem Amtsantritt den Ausstieg seines Landes aus dem TPP-Abkommen erklärt. Einzelheiten zum APEC-Treffen und der Asienreise des US-Präsidenten von Holger Senzel.
Es sollte die größte Freihandelszone der Welt werden und die Verträge waren bereits unterschriftsreif, als Donald Trump die transpazifische Partnerschaft TPP kurz nach seinem Amtsantritt platzen ließ. Jetzt haben die verbliebenen 11 Partnerstaaten auf dem asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgipfel beschlossen, trotzdem weiterzumachen, ohne Washington. Und unter neuem Namen. Donald Trump hat sich in Da Nang mit seiner Amerika-zuerst-Rhetorik isoliert. Jeder muss an sich selbst denken. Das war Trumps Botschaft.
I am always going to put America first, the same way that I expect all of you in this room to put your countries first.
Damit schwächt Trump nach Ansicht der meisten Analysten die globale Führungsposition der USA enorm. Die USA, das ist der Eindruck hier in Da Nang, isolieren sich mehr und mehr. Und China wartet schon in den Startlöchern, um die freigewordene Position zu besetzen. Tiefe Gräben auch beim Thema Umwelt. Trump hält den Klimawandel ja für eine chinesische Erfindung. Für Neuseelands neue Premierministerin Jacinda Ardern dagegen ist er die größte Herausforderung der Menschheit. Wir werden, appellierte sie in Da Nang, große Abstriche machen müssen. Aber das sind wir unserer Zukunft, unseren Kindern und unseren Enkeln schuldig. Von Vietnam aus geht es für Trump weiter zur Konferenz der ASEAN-Staaten in Manila. Dort darf er sich freuen auf das Treffen mit einer verwandten Seele. Den philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte nämlich hält er für einen großartigen Kerl. Und für dessen blutigen Antidrogenkrieg lobte Trump ihn bereits am Telefon. Sie machen einen tollen Job.
Die Bundesregierung hat offenbar ihren Widerstand gegen die schärferen Umweltauflagen der Europäischen Union für Kohlekraftwerke aufgegeben. Das federführende Bundesumweltministerium werde keine Klage gegen die von der EU im Sommer beschlossenen strengeren Grenzwerte, darunter für Feinstaub, einreichen. Das berichtet exklusiv unser WDR-Kollege Jürgen Döschner.
Auf die Betreiber von Kohlekraftwerken in Deutschland kommen neue Belastungen zu. Wie der WDR erfuhr, verzichtet das federführende Bundesumweltministerium auf eine Klage gegen die von der EU Ende Juli beschlossenen strengeren Grenzwerte für Quecksilber, Stickoxid und Feinstaub. Der Verzicht auf die Klage kommt überraschend. Die Bundesregierung hatte sich mehrfach gegen die Verschärfung der Grenzwerte ausgesprochen, wurde am Ende jedoch überstimmt. Eine Klage wäre die letzte Möglichkeit gewesen, die neuen Regeln aufzuhalten. Mitte August hatten die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg in einem gemeinsamen Brief die Bundesregierung gedrängt, eine solche Klage gegen den EU-Beschluss einzureichen. Die Politiker sehen, so wie der Bundesverband der Braunkohleindustrie, durch die neuen Regeln die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Braunkohlekraftwerke und damit die Versorgungssicherheit gefährdet. Laut einer US-Studie müsste infolge der strengeren Grenzwerte rund ein Drittel aller Kohlekraftwerke in der EU, vor allem Braunkohlekraftwerke, entweder geschlossen oder aufwendig nachgerüstet werden. Besonders betroffen wären in Deutschland unter anderem die Kraftwerke Jenschwalde in Brandenburg und Neurath in Nordrhein-Westfalen. Die neuen Grenzwerte sollen ab 2021 gelten.
Die Abschaltung der Kohlekraftwerke, die ist ja auch eine Forderung der Grünen und die spielt wiederum bei den Jamaika-Sondierungen eine Rolle. So langsam wird dafür die Zeit knapp, denn bis Donnerstag sollen die Vorgespräche zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen durch sein. Aber es ist noch einiges unklar, beim Klimaschutz beispielsweise. Eine Zwischenbilanz vor den morgen weitergehenden Sondierungen von Kilian Pfeffer.
Der Wille war da. Der Wille, bei den Jamaika-Sondierungsgesprächen ein positives Signal zu setzen. Beim, wie es hieß, Zwischenergebnis des Zwischenergebnisses. Michael Grosse-Brömer von der CDU.
Wir haben auch aktuell viele Gemeinsamkeiten erarbeitet. Und auch die Berichterstatter waren sehr zufrieden mit den Beratungen, nicht nur mit den Ergebnissen. Wir sehen jetzt der nächsten Woche zuversichtlich entgegen. Die Woche der Entscheidung steht an.
Ziemlich positiv klang auch Andreas Scheuer von der CSU.
Ich habe auch rausgehört und entdeckt und auch textlich fixiert, dass beispielsweise beim Papier, wo die Pflege enthalten ist, alle bessere Arbeitsbedingungen und auch bessere Bezahlung der Pflegekräfte wollen.
Genau dieser Andreas Scheuer hatte den Grünen noch Bösartigkeit unterstellt, weil die Grünen der CSU mangelnde Kompromissbereitschaft vorgeworfen hätten. Vielleicht hatte der Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner diesen Vorwurf noch im Kopf. Ja, die Segel seien gesetzt und man komme ein Stück voran, aber
ich würde mir insgesamt von allen Seiten noch mehr Rückenwind wünschen.
Auch bei Nicola Beer von der FDP war das Statement eher ein Ja, aber.
Es zeichnet sich auch jetzt schon ab, dass es einen gemeinsamen Rahmen für das geben kann, was wir gerne gemeinsam erarbeiten wollen. Es werden aber noch einige Meter dafür zurückgelegt werden müssen.
Allerdings stehe noch ein Berg von Problemen vor den Unterhändlern. Darauf hatten schon vorher fast alle Verhandlungspartner hingewiesen. Die Woche der Entscheidung beginnt am Sonntag. Dann wollen die Parteichefs und Verhandlungsführer über zentrale Themen beraten. Auf der Tagesordnung stehen die strittigen Themenblöcke Finanzen, Klima und Flüchtlingspolitik. Hier besonders der umstrittene Familiennachzug. Die Grünen wollen keine Begrenzung beim Familiennachzug, die anderen Parteien schon. Bis Donnerstag, den 16. November, sollen die Sondierungsgespräche abgeschlossen sein. Dann müssen die Parteien entscheiden, ob sie Koalitionsverhandlungen aufnehmen wollen.
Die frühere AfD-Parteichefin Frauke Petry und ihr Ehemann Markus Brezell, ehemaliger AfD-Chef in Nordrhein-Westfalen, gaben heute den Startschuss für ihr neu gegründetes Bürgerforum Blaue Wende. In Rottgau bei Frankfurt am Main erklärten sie in kleiner Runde, welche Ziele sie damit verfolgen. Petry hatte die AfD mit dem Hinweis auf deren Radikalisierung verlassen. Sie ist fraktionslose Bundestagsabgeordnete. Aus Rottgau berichtet Christoph Kepler.
50 bis 60 Zuhörer haben sich in einem Saal eines Hotels in Rottgau versammelt. Ältere Männer, jüngere Männer, Frauen. Unter ihnen Katja Schneid, SPD-Mitglied und Autorin. Sie schrieb den Bestseller »Wir schaffen das nicht« und sie unterstützt jetzt die Blauen. Frauke Petry und ihr Mann und Mitstreiter Markus Brezell reden und stellen ihre blaue Wende vor. Und auch die blaue Partei. Nur, die Partei sei gar nicht so wichtig, sagen beide. Ihr Ziel, mehr eine Bewegung wie die von Emmanuel Macron in Frankreich oder von Sebastian Kurz in Österreich. Viele Menschen wollten sich eine Partei nicht mehr antun, nach schlechten Erfahrungen mit Spinnern und Querulanten, die jede neue Partei anzöge, sagt Markus Brezell. Und deshalb soll die Partei selbst nur langsam und sehr kontrolliert wachsen. Wer bei den Blauen mitmachen will, soll das vor allem in der blauen Wende, die Bewegung sein soll. Man will gar nicht vor allem enttäuschte AfDler zu sich herüberziehen, sagt Frauke Petry.
Wir wollen das Potenzial für konservative Politik und liberale Politik in diesem Land wieder heben, weil sich schätzungsweise 30% der deutschen Wähler politisch heimatlos fühlen, weil sie sich eben weder bei einer sozialdemokratisierten CDU noch bei anderen Parteien in dem Spektrum, ob es eine FDP oder eben eine inzwischen immer weiter abdriftende AfD, zu Hause fühlen.
Konservativ und frei will die blaue Bewegung sein. Die AfD sei dagegen sozialpopulistisch geworden, sagt Frauke Petry, wolle soziale Umverteilung und setze auf deutschen Nationalismus. Die Blauen wollten weniger Auflagen und weniger Sozialkosten für die Wirtschaft, vor allem für den Mittelstand. Parteichef der Blauen Partei ist Petrys Vertrauter Michael Muster. Blaue gibt es schon in den Parlamenten. Frauke Petry im Bundestag mit Markus Mieruch, der ebenfalls aus der AfD ausgetreten ist. Im Sächsischen Landtag sitzen 5 Abgeordnete, die aus der AfD-Fraktion ausgetreten sind, unter ihnen auch Frauke Petry. Und auch in anderen Landtagen säßen bereits Blaue, Ex-AfD-Mitglieder. Was aber können die bewirken? Klar, die Anträge der 2 Einzelkämpfer im Bundestag würden wohl alle abgelehnt werden, meint Ex-AfD-Chefin Petry.
Insofern ist das Parlament für uns vor allen Dingen eine Bühne, um Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, damit der Bürger überhaupt erfährt, welche politischen Ideen wir in Zukunft gern umsetzen möchten.
Das Bürgerforum in Rottgau in Hessen soll der Auftakt zu vielen solcher Foren überall sein. In Sachsen wird es bald mehrere geben, aber auch sonst wo in Deutschland. Ob sie Sie an der hessischen oder der bayerischen Landtagswahl im nächsten Jahr teilnehmen, das sei noch nicht entschieden, sagt Petri.
Mit dem Produzenten Harvey Weinstein fing es an. Seitdem gibt es täglich neue Berichte über sexuelle Übergriffe, Gewalt und Belästigungen. Viele Frauen und Männer trauen sich erst jetzt an die Öffentlichkeit mit ihren Vorwürfen. In Hollywood, da wo alles angefangen hat, will die Staatsanwaltschaft jetzt ein Team von Sonderermittlern einsetzen. Die Stimmung schwankt allerdings zwischen Aufklärung und Hexenjagd, wie Katharina Wilhelm berichtet.
Comedian Louis C.K. ist nicht nur in den USA für seinen äußerst derben Humor bekannt. Egal ob Sexismus, Rassismus oder Körperflüssigkeiten, gerne gehen die Scherze von ihm unter die Gürtellinie. Das Publikum lachte, denn schließlich durfte es auch annehmen, dass die Privatperson Louis C.K. von ihrem Bühnen-Ich sehr weit entfernt ist. Doch nun hat der 50-Jährige die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestätigt.
Ultimately, the comedian and actor is admitting to what happened. Here is a statement in part. C.K. saying these stories are true.
All diese Geschichten seien wahr, schreibt er in einem Statement. Er habe sein Verhalten damit gerechtfertigt, dass, so Zitat, ich nie einer Frau meinen Penis gezeigt habe, ohne sie vorher zu fragen. Fünf Frauen hatten berichtet, dass der Komiker sich unter anderem vor ihnen ausgezogen und sich selbst befriedigt habe. Dafür entschuldigte er sich in seinem Schreiben ebenfalls. Er wolle sich eine Auszeit nehmen, so Louis C.K. weiter. Der US-Pay-TV-Kabelsender FX Network und FX Productions sowie auch sein Management haben in diesem Zuge die Zusammenarbeit mit dem US-Komiker beendet. Ungewöhnlich ist wohl, dass Louis C.K. so schnell und offen die Vorfälle zugibt. Denn bisher herrscht sonst Schweigen in Hollywood oder die Vorwürfe werden bestritten. Auch Schauspieler Jeremy Piven, bekannt als machoider Hollywood-Agent aus der TV-Serie Entourage, wird beschuldigt, eine Kollegin an eben diesem Set an die Brüste gefasst zu haben. Eine von derzeit unzähligen Anschuldigungen, die Hollywood in Atem hält. Piven allerdings bestreitet die Vorwürfe und geht in die Offensive. Es scheint, als seien dies dunkle Zeiten, schreibt der Schauspieler auf Twitter. Solche Vorwürfe würden schnell verbreitet, ohne sichere Fakten und Beweislage. Die Karrieren von Schauspielern würden zerstört, schreibt er weiter auf Twitter. Weil sich nicht so einfach beweisen lasse, was es nie gegeben hat, will sich Piven nun einem Lügendetektortest unterziehen. Von einer regelrechten Hexenjagd sprechen so manche nun in Hollywood. Die Angst soll umgehen, wen es als nächstes erwischt. Denn derzeit reagiert die Filmindustrie ungewöhnlich schnell und hart. Kevin Spacey wurde umgehend aus dem bald anlaufenden Film Alles Geld der Welt geschnitten. Filmproduzent Harvey Weinstein aus seiner eigenen Firma sowie der Oscar Academy geworfen. Die Vorwürfe haben, noch vor den juristischen, in vielen Fällen schon jobtechnische Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles hat derweil eine Sonderermittlungskommission gebildet, bestehend aus Experten, die sich seit Jahren mit sexuellem Missbrauch beschäftigen.
The Los Angeles County District Attorney Jackie Lacey says her task force will work in coordination with the LAPD and Beverly Hills Police Department. Now the task force will be specially trained deputy district attorneys and veteran sex crimes prosecutors.
Bezirksstaatsanwältin Jackie Lacey sagte, angesichts der Fülle von Anschuldigungen habe man reagiert und man wolle mit der Polizei zusammenarbeiten, um die Vorwürfe möglichst lückenlos aufzuklären.
Millionen Dollar sollen türkische Regierungsvertreter dafür geboten haben, dass der in den USA im Exil lebende Prediger Fethullah Gülen aus den USA in die Türkei ausgeliefert werde. US-Medien berichteten, dass Sonderermittler Mueller den Verdacht prüfe. Aus Washington Thorsten Teichmann.
Im Zentrum steht ein Angebot. 15 Millionen US-Dollar für Trumps Ex-Sicherheitsberater Flynn und dessen Sohn, wenn sie den türkischen Prediger Gülen ergreifen und an die Türkei ausliefern. Gülen lebt in Pennsylvania. Der türkische Ministerpräsident Erdogan macht ihn für einen Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich. Das Wall Street Journal schreibt, die Vorwürfe gegen Flynn seien aufgetaucht im Zuge der Ermittlungen des früheren FBI-Chefs Mueller zu Verbindungen zwischen der Wahlkampagne von Präsident Trump und der russischen Regierung. Der Fernsehsender NBC berichtet von einem Treffen zwischen Flynn und einem hochrangigen türkischen Vertreter in einem Restaurant, wenige Wochen bevor Präsident Trump den Amtseid ablegte. Auch dabei soll der Fall Gülen besprochen worden sein. Flynn war zunächst Trumps nationaler Sicherheitsberater. Er musste den Posten aber aufgeben, weil er Vizepräsident Pence über Gespräche mit Vertretern Russlands nicht im vollen Umfang informiert hatte. Bereits im September war berichtet worden, dass auch Flynns Sohn in den Fokus der Ermittler gerückt ist. Ein Anwalt von Flynn hat die Berichte bereits als falsch zurückgewiesen. Seinen Mandanten mit Geiselnahme und Korruption in Verbindung zu bringen, sei empörend.
Traditionell haben heute die Narren unter anderem in den Hochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz die Karnevalssaison eingeläutet. In der Kölner Altstadt drängten sich zum traditionellen Sessionsauftakt trotz Regenwetters tausende Menschen.
11:11:11 ist Köln selten in die neue Karnevalssession gestartet, so nass allerdings auch schon lange nicht mehr. Das Wetter spielte von Anfang an nicht mit. Es regnet fast ununterbrochen, was sich aber typisch Kölsch nicht auf die Stimmung auswirkt. Die Sessionseröffnung an einem Samstag lockt besonders viele Feiernde in die Stadt, Jugendliche und Karnevalstouristen. Gegen 10 Uhr mussten zentrale Plätze bereits wegen drohender Überfüllung gesperrt werden. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat es im häufig zerstrittenen und aufgeregten Köln nicht immer leicht. Am 11.11. aber macht ihr der Job dann doch mal Spaß.
Ich bin gut gelaunt immer und freue mich, dass ich so ein schönes Amt habe. Und deswegen erleichtert das natürlich auch die ganze Sache. Sonst kann man das gar nicht anfangen, sowas.
Morgens um 8 Uhr erschallen schon überall Lieder wie »Die Nacht ist nicht zum Schlafen da«. Karnevals-Fernsehmoderator Lukas Wachten aber weiß, wie man damit umgeht.
Das ist so, wie wenn du morgens aufstehst, hast eigentlich keinen Hunger, isst aber trotzdem Brötchen und hast dann riesen Spaß dran.
Zweimal Prinz zu sein, das ist das Motto des designierten Kölner Prinzen im Dreigestirn Michael Gerhold. Der 30-Jährige war schon einmal Kinderprinz.
Naja, für mich war das Große immer der große Traum, ne? Und den kleinen Traum habe ich mir erfüllt, damals im Kinderdreigestirn. Der Große wäre damals noch nicht gegangen. Das war so ein bisschen, um den Hunger zu stillen auf das große Dreigestirn. Das ist jetzt und das ist der große Traum.
Für die Geschäftsleute ist der Tag eher eine Katastrophe. Dabei wäre er der ideale Shoppingtag. Wenn sich einmal ein Kunde in ein Geschäft wie eine Modeboutique verirrt, stürzen sich gleich mehrere Verkäufer auf ihn. In die Stadt geht heute eben nur, wer feiern will. Dabei übertreiben es viele massiv, erklärt Polizeisprecher Thomas Held.
Wir wollen die Sicherheit der Feiernden gewährleisten. Dafür sind wir heute mit rund 1000 Polizisten mehr im Einsatz als sonst. Anders geht es nicht. Der Alkohol fließt. Viele trinken zu viel, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann kippt auch sehr schnell die Stimmung.
Wir Kölsche tanzen aus der Reihe. Wir Kölner tanzen aus der Reihe. Mit diesem Motto startet die Stadt in die neue Karnevalssession. Diesmal ist die Session kurz. Schon Anfang Februar wird Weiberfastnacht gefeiert. Und dazwischen liegt ja auch noch Weihnachten.
Jochen Hilgers berichtete aus Köln. Und jetzt zum Sport an diesem Sonnabend. Live im Studio ist Ina Kast.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat nach der gestrigen Nullnummer gegen England heute ein Touristenprogramm absolviert. Die DFB-Kicker machten eine Sightseeing-Tour durch London. Morgen geht es dann zurück nach Deutschland, wo am Dienstag dann in Köln ein weiterer Test gegen Frankreich ansteht. Das WM-Ticket hat das DFB-Team ja längst in der Tasche. Andere Mannschaften hoffen noch darauf, zum Beispiel Dänemark und Irland. Die beiden Länder treffen heute Abend im Playoff-Hinspiel aufeinander. In der Formel 1 hat sich Lewis Hamilton zwar schon zum Weltmeister gekürt, aber die Formel 1-Saison ist ja noch nicht zu Ende. Morgen findet in Brasilien das vorletzte Rennen statt. Beim Qualifying heute lief es so gar nicht für Hamilton. Dafür durfte aber sein finnischer Teamkollege jubeln. Oliver Frick berichtet.
Mit einem lauten, langen Yes feierte der sonst so schweigsame Finne Valtteri Bottas noch im Cockpit die dritte Pole Position seiner Karriere. In der allerletzten Runde machte er wirklich alles richtig in seinem Silberpfeil, fuhr am schnellsten und holte sich den ersten Startplatz. Der Finne startet somit vor den beiden Ferraris von Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen sowie dem Red Bull Renault des jungen Max Verstappen. Alle profitierten allerdings von einem ungewöhnlichen Fehler des Weltmeisters. Lewis Hamilton wollte schon in seiner ersten Qualifying-Runde viel zu viel, ging zu schnell in eine langgezogene Kurve und setzte seinen Mercedes vehement seitlich in die Streckenbegrenzung. Ein ungewöhnlicher Fehler des vierfachen Weltmeisters, der nun als letzter diesen großen Preis von Brasilien in Angriff nehmen muss. Nico Hülkenberg wird in seinem Renault von Rang 7 starten, Pascal Wehrlein von Rang 15.
Das Rennen in Sao Paulo startet dann morgen um 17 Uhr unserer Zeit. Keine 100 Tage mehr, dann beginnen in Südkorea die Olympischen Winterspiele. Mit dabei ist auch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Wie es um deren Form steht, soll sich an diesem Wochenende zeigen. Im Rahmen eines Vier-Nationen-Turniers in Augsburg trifft Deutschland auf prominente Gegner. Gestern zum Beispiel auf Russland, allerdings war eine 2:8-Pleite die Folge. Heute dann die nächste Niederlage. Gegen die Slowakei verlor das DEB-Team 0:3. Die Form also noch nicht gerade überragend.
Tja, schade auch. Das war der Sport mit Ina Kast. Soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.